Hallo und herzlich willkommen zu Juttas Zukunftskompetenzen Podcast. Heute gibt es ein schönes Gespräch über individuelle Kreativität und zwar mit Sibyl Brossat. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, Sibyl. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Liebe Julia, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute dabei sein zu dürfen bei dir.
Du hast eine Karriere in der Finanzwelt hinter dir
Ja.
und hast wahrscheinlich mehrere Wege genommen, um irgendwie dann am Ende da zu landen, wo du jetzt bist. Und bevor ich jetzt irgendetwas Falsches erzähle, fände ich es richtig schön, wenn du dich selbst vorstellen könntest, um den Hörerinnen ein bisschen zu erzählen, was so, ja, was so dein Weg ist und dein Werdegang.
Sehr gerne. Also, ich bin diplomierte Bankbetriebswirtin und ich habe fast 20 Jahre im Banking gearbeitet, also Ausbildung und war dann, habe mich hochgearbeitet quasi und war also die größte Zeit immer im Finanzierungsbereich von Immobilienfinanzierung über Gründerinnen und Gründer dann bis zu großen Unternehmen. Das war so meine Laufbahn. Und dann habe ich so nach fast 20 Jahren diese Karriere an den Nagel gehängt, weil ich habe meine Kunden so bewundert, die dann selber Unternehmen gegründet haben und wollte die Seiten wechseln und selber Unternehmerin sein. War immer schon auf der Ausschau nach einer tollen Idee und habe dann Teschi gegründet. Das war 2011. Das sind Handtaschenhalter, das ist ein Accessoire für die Handtasche, womit man auch die Tasche an den Tisch hängen kann. Also ich habe dann da ein E-Commerce gegründet und natürlich hatte ich so diesen betriebswirtschaftlichen Background, aber was mit Marke und E-Commerce und PR und so zu tun hatte, da war ich also, sage ich immer so, bei mir selber im Praktikum. Und in der Zeit war ich als Solopreneurin auch unterwegs und ich habe gesagt, ich hatte eine riesen Vision mit diesem kleinen Nischenprodukt, wollte Gattungsmarke werden. Und habe gesagt, ich möchte die Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen. Also war ich ständig bei der Fashion Week unterwegs, weil ich fand, das ist da, wo man hin muss, wenn man eine Fashion- oder eine Lifestyle-Marke aufbauen möchte. War der Kooperationspartner für Jahre, also gleich von Anfang an war ich da dabei, jetzt über 10 Jahre mittlerweile. Und dann ist mein Netzwerk so groß geworden, weil ich am Ende durch Netzwerken all diese Kontakte gemacht habe für meinen E-Commerce, sodass also eigentlich die Kontakte schon größer waren als mein Nischenprodukt. Und als wir dann später irgendwann mal nach Berlin gezogen sind und die Fashion Week findet ja in Berlin statt, da dachte ich von außen immer, alle kennen sich, alle wissen, also alle sind untereinander vernetzt. Das denkt man ja so, wenn man von einer anderen Stadt zuzieht. Also ich kam dann aus Frankfurt und habe dann festgestellt, die Leute kennen sich gar nicht. Und als so zuletzt zugezogen, habe ich die Leute immer so connected, bis ich gedacht habe, Mensch, da brauchst du vielleicht ein Netzwerk. Ich wäre froh gewesen. Bei der Gründung von Teschi hätte ich so ein Netzwerk gehabt. Also da geht es um Wissenstransfer, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich habe so viel Lehrgeld bezahlt in der Zeit. Und ich glaube, wenn ich mich ausgetauscht hätte mit Gleichgesinnten, die auf dem gleichen Weg sind, wäre das eben nicht passiert. Und diese Plattform wollte ich bieten. Und so ist dann 2018 mein Netzwerk entstanden, Women in Fashion Germany. Es ist lang nicht mehr nur Women und lang nicht mehr nur Fashion. Der Name ist aber mittlerweile eine Marke geworden. Und unser Netzwerk umfasst mittlerweile, ja, ich sage mal, knapp 2000 Personen. Und was machen wir da? Also alles, was eben dazu beiträgt, dass wir mit unserem Markt, mit unserem Unternehmen vorwärts kommen, Netzwerken hauptsächlich. Und es gibt auch Mentoring-Programme, One-on-One. Es gibt Events, es gibt Business-Lunches, Dinners im Rahmen der Fashion Week, außerhalb. Marken buchen mich, um quasi ihre Marke zu mehr Sichtbarkeit zu bringen. Also zum Beispiel neue Marken, die jetzt hier noch nicht so bekannt sind und die gleiche Zielgruppe haben wie mein Netzwerk. Und dann präsentieren wir was Schönes. Solche Sachen machen wir. Und natürlich seit der Pandemie auch mein Podcast, bei dem du auch schon zu Gast warst, der Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Und da interviewe ich eben wöchentlich andere Gründer, Gründerinnen oder Marken, persönliche Marken auf ihrem Weg zur Marke und frag danach, wir gucken hinter die Kulissen, was passiert da. Meine Gäste plaudern aus dem Nähkästchen. Und es sind gleichermaßen große Marken, die man kennt und Persönlichkeiten, die man kennt, wie eben auch Neugründer, die einfach so auf dem Weg erzählen, was ihnen da widerfährt, eben um andere abzuholen, damit die nicht den gleichen Fehler machen oder sie zu inspirieren oder ihnen zu sagen, ich hör zu, ich habe das durchgemacht, und manchmal ist der geteiltes Leid halbes Leid, und dass man so weiß, dass man auf dem richtigen Pfad ist oder was man noch einlenken oder besser machen kann. Und natürlich immer in der Hoffnung, dass die Leute sich auch untereinander connecten und sich unterstützen.
Total schön. Vielen Dank für die, Abholung zu deinem Thema. Und um vielleicht noch mal kurz zu introduzieren, warum wir heute über deine Kreativität sprechen. Ich durfte ja in deinem Podcast, wie du gerade schon gesagt hast, auch teilen. Ich komme ja aus der Textilwirtschaft, ich komme ja aus der Mode und war ganz überrascht, als du mich damals angefragt hast für den Podcast. Und wie du gerade schon gesagt hast, es sind schon lange nicht mehr nur Menschen aus der Mode, sondern alles ist irgendwie miteinander verknüpft, alles ist miteinander verzahnt. Und das ist ja auch das, was eben Kreativität ausmacht. Und du hast ja meinen Fragebogen auch beantwortet zu deiner individuellen Kreativität. Und eine dieser Fragen lautet ja auch, was wünschst du dir? Was hättest du gerne mehr? Und da hast du gesagt, du arbeitest sehr viel allein. Du wärst wirklich gerne mehr im Team und mit mehr Unterstützung auch. Und ich finde, dass dieser Wunsch eigentlich, dass du dir den ja selbst erfüllst, auch mit diesem tollen Netzwerk, was du dir da geschaffen hast. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch gerade einen Co-Creation Space gegründet für Menschen, die sich eben mit innerer Entwicklung beschäftigen. Einfach auch, weil es da so viele Solopreneurinnen gibt und wir eben alle ein Team brauchen. Ich würde gerne von dir wissen, wie das so in der Praxis aussieht. Also wenn du sagst, du hast dann Events, wo du beispielsweise neue Marken vorstellst, wie machst du das dann? Eigentlich ist es ja eine Art Community Management auch, was du da betreibst.
Ja, also ich unterscheide zwischen Events, die ich selber organisiere. Ich warte natürlich nicht, bis irgendeine Marke sich meldet oder ein Kooperationspartner und sagt, hey, lass uns was machen, sonst bleibt es nicht in der Regelmäßigkeit, die ich mir gerne wünsche, sondern es gibt eben den Unterschied zwischen Events, die ich selber organisiere, und das sind einfach meine Ideen, wo ich sage, das könnten wir wieder machen, mit bestehenden Partnern. Das sind auch oftmals, sage ich mal, Location-Partner, die uns unterstützen, und dann sage ich, hey, wann können wir denn dann mal wieder ein Business-Lunch machen? Oder es ist die Fashion Week, dann spreche ich da und sage, hey, wer hat Lust, seine Marke zu zeigen. Manchmal machen wir das auch mit mehreren Marken, die sich dann zusammentun, die dann vielleicht sich alleine diesen Auftritt gar nicht leisten können. Und am Ende organisiere ich einfach alles. Das ist wie so eine Art Projektmanagement. Und das sind meine Ideen und meine strategischen Überlegungen und meine Konzepte, und genau die Leute, die dabei sein möchten, also die sich präsentieren möchten, die sprechen mich an, und dann, sage ich mal, sind die Kosten für die Einzelnen deutlich günstiger, als wenn jetzt sie mit einer ganz großen PR-Agentur arbeiten oder wenn sie es selber machen, allein machen, und sie haben halt jemand wie mich, die sich drum kümmert. Es gibt aber auch ganz große Marken, die dann sagen, also wie gesagt, ich finde dein Netzwerk gut, da gibt es dann unterschiedliche Konstellationen. Also entweder ich mache nur Guestmanagement und Event, also und Einladungsmanagement, oder ich unterstütze bei der Umsetzung, oder ich konzipiere das Ganze. Und da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Es ist nicht immer gleich. Und am Ende ist es auch der Unterschied, wie viel ich mache oder wer mich dabei unterstützt. Natürlich kann ich nicht alles alleine machen im Sinne von Mikromanagement. Ich suche mir dann für die Projekte auch Helferlein, oder die Auftraggeber übernehmen Aufgaben. Oder wenn halt Budget genug da ist, dann kümmere ich mich darum, dass auch genug Leute da sind, die das machen. Aber es ist auch alles mein Netzwerk, vom Fotograf über Social Media Management, über Hostessen, über und so weiter und so fort. Und läuft dann auch alles über mein Netzwerk. Ich organisiere einfach alles, ob in meinem Namen oder im Namen einer Marke, die das gerne wünscht.
Und was würdest du sagen, was ist so dein innerer Antrieb da? Weil du hast eben schon gesagt, das sind alles deine Ideen. Also dir fällt dann was ein, du hast eine tolle Idee und dann fängst du an, das ja eigentlich zu kuratieren und zu kreieren, indem du dann eben die richtigen Marken und Menschen miteinander zusammenbringst, damit es dann auch gelingen kann. Und die Umsetzung machst du auch. Was sind das für Ideen? Wo entdeckst du die? Also wie kommt das zu dir und was bezweckst du damit?
Also wie kommt es zu mir? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich eigentlich selber auch viel netzwerke und oftmals kann ich dir sagen, also ich habe ja auch diesen Podcast wöchentlich, wo ich mit Leuten spreche, wo ich unwahrscheinlich viel lerne und Inspiration bekomme. Ist ja nicht nur so, dass es für meine Hörerinnen und Hörer so ist, sondern ich lerne ja da auch viel und nehme da viel mit. Und da entstehen auch Ideen auch in meinem Kopf. Und ich glaube, ich habe eine Gabe, einfach unterschiedliche, wie soll ich sagen, Ideen oder Ansätze zusammenzubringen. Ob das Menschen sind, wo ich auch denke, oh, die könnten sich helfen. Oder ob das Eventformate sind, wo ich denke, oh, wow, da könnte man was Spannendes machen. Das kennen meine Leute vielleicht noch nicht. Also in meinem Kopf, ich kann dir gar nicht sagen, die Synapsen, die arbeiten dann so, es geht so ineinander über. Und es hat eigentlich damit zu tun, dass ich selber viel unterwegs bin und auch unwahrscheinlich ein neugieriger Mensch bin und einfach auch sehr, sehr, sehr Interesse habe an allem, was neu ist und erstmal allem, was Neues offen gegenüberstehe und dann neue Trends gerne sehe. Aber auch, das geht auch mit Technologien und so weiter. Da bin ich einfach immer gerne vorne dabei und möchte es verstehen. Und wenn da was ist, wo ich für die Branche spannend finde, dann versuche ich in dem Bereich was zu kreieren. Also es sind ganz unterschiedliche Eindrücke, wie es halt so bei Kreativen so ist, dass da was zusammenkommt. Und warum mache ich das? Ja, ich möchte einfach, dass wir uns wirklich, dass wir einfach eine bessere Marktmacht haben. Also was ich gelernt habe in meiner Zeit als Banker hatte ich eine große Marke hinter mir. Das war der Name der Bank und der hat Türen geöffnet. Und als ich dann so eine kleine Marke selber gegründet habe, da wusste keiner, kannte keiner den Namen, keiner kannte mich, das Produkt war erklärungsbedürftig. Das war so schwierig, da irgendwie eine Sichtbarkeit zu generieren oder ein Interesse zu generieren. Die Leute haben das nicht ernst genommen. Und wir haben so viele kreative, fleißige, spannende Menschen, die unwahrscheinlich viel tun. Es wird so unterschätzt, wie viel das ist. Und die haben aber nicht diesen Impact. Und ich wünsche mir einfach, dass wenn wir uns zusammentun, dass wir diesen Impact haben und auch mal die Anerkennung und die Sichtbarkeit bekommen, die dem gebührt. Also mich hat man auch immer gefragt, und was machst du sonst? Ist das ein Hobby oder ist es das? Oder konnte immer keiner glauben, dass ich nur das mache, weil keiner versteht, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und wie gesagt, wenn wir da einfach eine Community sind, die sich gegenseitig unterstützt, glaube ich, dass wir unwahrscheinlich viel mehr erreichen. Und die Branche ist einfach sehr, sehr unterschätzt. Man sieht gar nicht, wie viel Wirtschaftskraft da auch dahinter steckt. Es wird so ein bisschen runtergespielt und es wird so ein bisschen als Hobbybeschäftigung wahrgenommen. Und Mode ist ja sowieso irgendwie nicht so viel wert. Also die Wertschätzung in Deutschland ist einfach nicht da. Es ist auch kein Kulturgut und es wird irgendwie so belächelt und also nicht ernst genommen. Und wenn wir nicht anfangen, einfach auch ein bisschen wirtschaftlicher zu denken, uns gegenseitig zu unterstützen, dann kommen wir auch nicht voran. Also früher war das ja so, mach dich rar, bist der Star und jeder hat so jedem erzählt, wie erfolgreich er ist und hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Aber jetzt sprechen ja schon die Großen miteinander, schon lange. Und es wirkt sich jetzt auch auf die Kleinen aus, dass man sagt, okay, wir sollten eigentlich kollaborieren, wir sollten uns eigentlich unterstützen. Und so gemeinsam sind wir einfach stärker und ein bisschen die Eitelkeiten weglassen. Also ich sage schon lange, die Zeiten der Eitelkeiten sind vorbei, wir müssen miteinander reden und dann geht es uns auch besser. Ich versuche auch immer Nahbarkeit zu schaffen, auch aus Erfahrung. Also wenn ich früher bei der Fashion Week war, Mercedes-Benz Fashion Week, ich habe die Mode gesehen, aber ich hatte gar keine Möglichkeit, den Menschen hinter der Marke irgendwie dann, wie soll ich sagen, den kennenzulernen oder dann Berührungspunkt zu haben. Und ich versuche immer auch, die Menschen hinter der Marke ins Rampenlicht zu stellen. Und ich glaube, da sind die Leute heutzutage, die Konsumenten auch interessiert dran zu sagen, wer steckt dahinter? Was hat die Person sich eigentlich dabei gedacht? Und warum macht sie das? Und ich glaube, das führt auch einfach zu einer Bindung. Ja, und solche Geschichten sind es, die mich antreiben. Einfach da, ja, eine Relevanz reinzubringen vielleicht, kann man so sagen, ja.
Ich finde das sehr zeitgemäß, was du sagst, auch das Thema Nahbarkeit, auch in Bezug auf Transparenz, weil die Konsumenten heutzutage wollen schon auch wissen, woher kommt das, was ich trage? Woher, also wie ist diese Marke entstanden? Das ist zu der Zeit, als ich in der Textilindustrie noch sehr aktiv tätig war, da war das Thema Nachhaltigkeit eigentlich nichts weiter als ein grünes Hangtag
Genau.
mit irgendeinem. Genau, und heute gehört einfach sehr viel mehr dazu. Und ich finde diese Entwicklung sehr schön. Und auch das, was du eben gesagt hast, eben, dass es großen Einfallsreichtum braucht, um eben Mode als Kulturgut auch nach vorne zu bringen. Und da, dass es dazu eben auch gehört, zu schauen, wer steckt eigentlich dahinter. Und ich finde, du machst es mit deinem Podcast wirklich ganz toll. Also eine herzliche Einladung an alle, die diesen Podcast noch nicht kennen. Women in Fashion, schaut euch das mal an. Und ihr findet das bei YouTube oder eben auch als Podcast. Da sind unglaublich inspirierende Menschen, die da zu Wort kommen und also wirklich tollen Einfallsreichtum mitbringen und sehr motiviert auch sind, ihre Ideen voranzubringen. Und was ich mich frage, ist, wie sehr bist du inzwischen vielleicht so die Schlüsselfigur, der Dreh- und Angelpunkt derer, die sagen, ich habe eine tolle Idee und ich habe hier eine kleine Produktentwicklung. Und mir fehlt aber dies, mir fehlt das. Ich bräuchte da vielleicht mein Feedback. Gibt es Menschen, die dich dann anrufen auch und sagen, Sigrid, kannst du mir bitte helfen?
Na klar, gibt es die. Und da gibt es halt welche, die regelmäßig auch zu unseren Events kommen, aber da gibt es auch welche, die kommen out of the blue, die haben irgendwo von mir gehört. Und grundsätzlich ist es ja so, dass auf meiner Webseite, da ist auch so ein Link, jeder kann sich so ein kostenloses Vorgespräch mit mir buchen in meinem Kalender. Das ist alles automatisiert und da können wir auch ein Vorgespräch führen. Nur ist es natürlich auch so, dass ich auch wirtschaftlich denken muss. Und ich kann jetzt nicht jeden Tipp einfach so, oder ich kann nicht jeden unterstützen, ohne dass es dann irgendwie auch für mich sich monetär lohnt oder dass ich da irgendwie was dran verdiene, weil ich natürlich auch gucken muss, wie ich über die Runden komme. Und das ist halt so eine Sache, bei so kleinen Marken sind die Budgets eigentlich immer relativ eng. Und unser Netzwerk ist so, dass wir, also bei uns gibt es keine Mitgliedschaft, da muss keiner irgendwie was monatlich bezahlen, sondern am Ende zahlt jeder immer nur für die Leistung, die er in Anspruch nimmt, ob das jetzt ist, dass man ein Event mitorganisiert oder als Gast kommt und was verköstigt und die Unkosten einfach selber trägt dann, wenn kein Kooperationspartner da ist. Also das heißt, die Anfragen sind schon da und es sind viel, viel mehr, als die dann tatsächlich mit mir zusammenarbeiten, weil sie dann immer die Kosten ein bisschen abschrecken, wobei ich sagen muss, die sind schon so gering, dass man natürlich auch sich mal als Marke hinterfragen muss, wenn ich groß werden will, geht es halt auch nicht ganz ohne Budget. Das sieht man auch bei Social Media. Da muss man auch Anzeigen schalten für Sichtbarkeit zum Beispiel. Oder muss professionellen Fotografen beauftragen oder Videografie machen. Und so ist es einfach auch mit Consulting und Netzwerk. Und dann kommt ja noch dazu, das ist ja auch so ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen hatten, aber Netzwerken ist ja in erster Linie nicht nur nehmen, sondern auch geben. Und die Leute, die sich bei mir melden und die selber auch reingeben, die bekommen natürlich auch von den Leuten in meinem Netzwerk auch was zurück. Also ergibt sich auch so, dass Menschen, ob sie mit mir sprechen oder mit Leuten aus meinem Netzwerk, weil sie zu Gast auch dabei sind, die Leute fallen direkt auf, wenn sie zum ersten Mal da sind und nur einfordern, dann macht keiner was. Das ist, glaube ich, gar nicht mal absichtlich, sondern es ergibt sich einfach menschlich, weil man denkt, okay, ich will auch viel, wenn der Tag lang ist, aber Netzwerken funktioniert nun mal heutzutage so, dass man auch bereit sein sollte, zu geben und nicht nur zu nehmen und vielleicht auch erstmal zu geben, bevor man nimmt. Und insofern, ja, oder man muss Zahl halt dafür bezahlen, es auch geben und nehmen. Am Ende ist es ja auch ein Austausch, ob das jetzt monetär ist oder ob man eine Leistung reingibt oder wie auch immer. Du verstehst, was ich meine. Also insofern, ja. Dreht sich viel um mich. Es kommt ganz, ganz viel bei mir an. Und manchen kann ich helfen und bei manchen scheitert es an der Hürde, ja.
Ich würde gerne für einen Moment noch beim Thema Nachhaltigkeit bleiben und würde gerne wissen, inwieweit sich vielleicht auch so die Einstellung geändert hat in den letzten Jahren. Und zwar in Bezug auf Nachhaltigkeit und Transparenz, aber auch eben in Bezug auf Kooperation. Vielleicht gibt es ein Beispiel, was du auch erzählen kannst, wo du sagst, Mensch, da habe ich etwas erlebt oder auch vielleicht etwas, was du selber ins Leben gerufen hast, das wäre vor Jahren gar nicht möglich gewesen.
Meinst du jetzt inhaltlich oder von der Form her oder egal eigentlich?
Sowohl als auch. Also das würde mich tatsächlich interessieren zu hören, was sich da eben in der kreativen Zusammenarbeit zwischen Marken oder auch zwischen Marken und Menschen entwickelt hat in der Textilindustrie. Was wäre vielleicht auch das Thema Nahbarkeit, hast du eben schon angesprochen. Also Dinge, die früher gar nicht möglich waren, vielleicht auch nicht, weil sie so eingefordert wurden und die heute eben tatsächlich wirklich wichtig sind und wo du auch sagst, Mensch, da bin ich richtig stolz, weil das haben wir hingekriegt über das Netzwerk und da ist etwas entstanden, was auch neu ist und wirklich auch vielleicht Vorreiterschaft haben könnte.
Ja, da habe ich Ideen. Also zum Grundsätzlichen einfach mal mit der Nachhaltigkeit. Früher war ja Nachhaltigkeit eher so, ja, also entweder war es nachhaltig oder es war schön. Also es gab irgendwie, ich habe mit vielen Vorreitermarken gesprochen, auch in meinem Podcast, die gesagt haben, sie waren so, also die waren Pioniere im Sinne schöne, nachhaltige Mode und die hatten dann E-Commerce und die haben das beworben. Und die hatten kaum Erfolg damit, weil die Zielgruppe war eine andere, die jetzt was Nachhaltiges gesucht haben, haben nicht, ich übertreibe jetzt sagen, die haben nach Jutesäcken geguckt und nicht nach Designermode, die gab es dann aber schon. Also am Anfang gab es da unwahrscheinlich große Herausforderungen grundsätzlich. Und mittlerweile ist es ja so, ohne Purpose und ohne Nachhaltigkeit kann eine Marke eigentlich gar nicht mehr existieren, weil das wissen wir ja auch alle, dass es schon so viel Textilmüll gibt und viel mehr Marken gibt, als man braucht. Es ist ja alles im Überfluss da. Und warum sollte jetzt eine neue Marke irgendwie bestehen bleiben, wenn sie sich nicht irgendwie von den anderen absetzt? Und da gehört nun mal die Nachhaltigkeit mittlerweile existenziell dazu. Also es ist auf jeden Fall mal schon mal eine Veränderung. Früher war das ganz egal, wer hinter einer Marke steckt. Und heute, glaube ich, kann man das gar nicht mehr voneinander trennen. Und dieser Trend, der wurde, also den habe ich selber auch am eigenen Leib gespürt an diesem Mercedes-Benz Fashion Week-Thema. Und da war auch dieses Thema, warum kann man zum Beispiel Kollektionen, das ist ja heute noch so, dass bei einer Fashion Week erstmal Sachen gezeigt werden, die es erst nächstes Jahr wieder, also zu kaufen gibt, weil das wird erstmal gezeigt und dann wird es produziert und bis dahin erinnert sich kein Mensch da dran. Und wir haben auch gedacht, warum gibt es da nicht schon einzelne Teile zumindest, die man direkt kaufen kann. Und so ist unser Secret Garden Konzept entstanden. Also das war schon vor 2, 3 Jahren. Da habe ich gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir einen Showroom machen für mehrere Marken? Wir mieten das an, wir untervermieten das. Also die kleinen Marken könnten sich das theoretisch nicht leisten. Und was sind die Voraussetzungen? Kleine Marken mit Manufakturcharakter. Der Designer muss vor Ort sein, also da stehen nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern der Designer steht selber an seinem Stand. Es gibt Sachen aus der aktuellen Kollektion zu kaufen. Und das war so ein Riesen-Event, also da waren jeweils über 500 Leute da, die ich dann eingeladen habe, die dann auch Sachen kaufen konnten, die den Designer kennenlernen konnten. Das war, wie gesagt, alles nachhaltig, Manufakturcharakter, kleine Marken. In der Vision zu sagen, selbst wenn einer, keine Ahnung, als Tourist in die Stadt kommt und sagt, wow, was gibt's denn in Berlin für coole Marken, die will ich sehen, dass man an einem Ort einfach mal mehrere sieht. Ich finde, das war schon sehr innovativ. Und wir hatten am Abend vorher auch, das nannte sich Meet the Designers Dinner, da konnte man sich auch einkaufen. Also da waren dann also Designer, Prominente und so weiter am Tisch. Und wer die kennenlernen wollte, konnte sich einfach auch ein Ticket kaufen und konnte mit denen am Tisch sitzen und mit denen essen und so weiter. Und zum Thema Nachhaltigkeit hatten wir dann auch schon vor ein paar Jahren, das kam auch erst so danach, auch zum Beispiel was ganz, ganz Tolles auf die Beine gestellt mit einer Technologiefirma, die Nexa heißt. Die haben Avatare erstellt, aber in einer Ausführung, wo du sagst, also die haben auch viel mit Fitnessstudios gearbeitet, weil die so genau gemessen haben, dass du den Muskelwachstum sogar erkennen konntest. Also sehr, sehr präzise Avatare. Und dann haben wir, die hatten so eine Kabine, das jetzt sah aus wie so eine Duschkabine. Also wir hatten dann diese Kabine auch bei uns in diesem Showroom. Plus wir hatten nebenan noch so ein Panel, Live-Podcast, Panel-Talk. Das war auch schon sehr früh. Und da gab es unter anderem auch, hat der CEO dieser Firma diese Avatar-Kabine vorgestellt, wie man damit umgeht, wie man das macht, wie man seinen Avatar erstellt und wozu das eigentlich dient. Und es diente dazu, dass man eben digitale Kleidung passformgerecht anprobieren kann. Und da hatten wir uns dann überlegt, dass Leute, also Designer, die im Showroom sind, haben dann die Möglichkeit gehabt, einzelne Teile aus ihrer Kollektion zu digitalisieren. Da haben wir auch dafür gesorgt, weil das ist nochmal eine andere Kompetenz, so dass dann die Avatare quasi die virtuelle Kleidung anziehen konnten. Es war dann eine virtuelle Umkleidekabine oder Ankleidekabine. Also man hat den Avatar erstellt und dann das Kleidungsstück digital anprobiert, hatte aber trotzdem auch die Gelegenheit, dieses Kleidungsstück vor Ort, also wirklich in echt anzuprobieren. Und das sind Sachen, also es ist wirklich 2, 3 Jahre her. Es hat auf das Thema Nachhaltigkeit eingezahlt. Das wäre alleine für niemanden möglich gewesen. Wir haben die Kompetenzen zusammengebracht und es waren meine Ideen, die kamen halt, weil ich mich für das Thema interessiere. Und ich glaube, dieses Konzept, das jetzt in der Schublade liegt, wo man sich mal drum kümmern sollte, das ist jetzt was sehr, sehr gefragt ist, weil mittlerweile versuchen alle irgendwie Konzepte rauszubringen, die B2C sind, weil bisher war ja immer alles B2B und es war auch immer so lästig. Jeder hat immer gefragt, wen lädst du da ein? Ist das B2B oder ist das B2C? Bei dir sind ja Gründerinnen und Gründer im Netzwerk. Sage ich ja, nicht nur. Und guess what? Die müssen auch was anziehen. Ist ja nicht so, dass die nichts anziehen. Also jeder von uns trägt Kleidung. Und ob die für sich kaufen oder ob das Einkäufer sind, ob die selber eine Marke haben, ob die das gut finden, vielleicht lernen sie auch was. Also es spielt überhaupt gar keine Rolle. Und diese Vermischungen und diese Übergänge, ich glaube, das ist auch etwas, was so relativ neu ist, dass man einfach sagt, ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, und ich verstehe immer noch nicht diesen Ansatz, dass das nicht ernst genommen wird, weil jeder, den du anschaust, hat Kleidung an. Und warum ist das irgendwie unrelevant? Kann ich nicht verstehen.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Eindruck so habe, tatsächlich.
Du
Also
bist auch aus der Bubble.
ich bin jetzt, ja, ich bin nicht mehr, ich bin eigentlich gar nicht mehr in dieser Bubble. Und ich würde sagen, für mich persönlich hat es natürlich nicht mehr die Relevanz wie vorher. Aber ich sehe es eigentlich genauso, wie du gerade gesagt hast. Wir tragen doch alle Kleidung. Natürlich hat es eine Relevanz.
Ja, was
Und
unterschätzt wird, ist so ein bisschen auch, dass die Kleidung auch kommuniziert. Also ich gebe immer so gern das Beispiel mit Politikern oder Nachrichtensprecherinnen und Sprechern oder wenn du selber einen Vortrag hältst. Also vergleich doch mal internationale Nachrichtensprecher mit den Deutschen. Dann denke ich, sind die gut ausgeleuchtet, sind die gut gestylt, haben die eine gute Frisur, sind die gut geschminkt, was haben die eigentlich an? Und wenn wir Frauen zum Beispiel uns auch auf einen Vortrag vorbereiten, auf der Bühne sind, oftmals geht es wirklich nur um die Inhalte, über die wir uns verrückt machen. Und der Augenmerk ist aber viel zu wenig noch auf der Kleidung. Es wird noch so unterschätzt, dass die Kleidung eben auch kommuniziert. Und wenn man jetzt schlecht gekleidet da vorne steht oder nicht zur Rolle passend, sagen wir es mal so, dann muss man ja auch erstmal gegen seine Erscheinung ansprechen. Und das ist so, ich finde, immer noch so ein bisschen, ich sag mal so, es ist schlauer, irgendwie schlau daherzusprechen. Wenn du dich gut anziehst, kannst du irgendwie schon gar nicht schlau sein. Das ist so, wie die Tijan mal gesagt hat mit dem Lippenstift. Also, wenn du einen roten Lippenstift trägst, kannst du irgendwie nicht schlau sein. Also, was für ein Quatsch. Genau, und
absolut.
das ist der Punkt, so in Deutschland so ein bisschen, würde ich sagen. Und da ist noch viel Potenzial da, auch wenn es vielleicht besser geworden ist.
Da hat Tijen natürlich auch große Vorarbeit geleistet, muss man sagen. Also vielen Dank an dich, Tijen, an dieser Stelle. Das stimmt. Aber um jetzt nochmal auf dieses Thema Kulturgut auch zurückzukommen oder auch überhaupt das Thema Botschaft, ja. Ich habe beispielsweise auch schon erlebt, dass Speakerinnen, besonders jetzt in in dieser Nachhaltigkeitsszene, sage ich mal, tatsächlich von sich aus gesagt haben, das, was ich heute Abend trage, ist ein 20 Jahre altes Kleid, es ist von der Marke was auch immer, und ich habe das in einem Second-Hand-Laden gefunden oder das hat meine Mama schon getragen oder sowas. Und die haben das aber trotzdem sehr glamorous präsentiert und haben aber gesagt, hey, schaut mal, das ist ein echtes Luxuspiece und noch dazu kann es keiner mehr kaufen. Also nochmal ist es mehr wert und es hat einen ganz extremen Bezug zu mir und haben darüber eben auch eine gute Botschaft transportiert. Und das ist etwas, das habe ich in Deutschland noch nicht erlebt. Und da würde ich auch sagen, dass man da tatsächlich auch das Thema Kleidung sehr gut eigentlich thematisieren kann zu den Themen, die man eigentlich transportieren möchte.
Ja, am Ende
Wenn
geht
es
es
um
ja
solche
nicht drum,
Vorträge geht.
ja, am Ende geht es ja nicht drum, dass man so viel wie möglich kauft. Also im Gegenteil. Also Jeder Konsument kann ja selber zur Nachhaltigkeit beitragen, selbst wenn man jetzt nicht vermeintlich teure, nachhaltig produzierte Materialien kauft, sondern oder Designs kauft, sondern es geht ja einfach auch darum, dass man weniger kauft, bewusster kauft, das, was man kauft, häufiger trägt, Sachen repariert. Also allein wenn das schon jeder machen würde, dann wäre die Welt schon mal eine bessere. Und dann kann man immer noch sagen, okay, was noch? Und natürlich ist es cool, wenn man was hat, was man vererbt bekommen hat, was ein Luxusteil ist. Und wenn man das, es gibt auch genug Unternehmen, habe ich auch in meinem Netzwerk, die das dann irgendwie, wie soll ich sagen, umnähen und daraus was ganz Modernes machen. Und Second-Hand-Shop ist auch cool. Also da kann ja jeder seinen Weg finden. Also diese Nachhaltigkeit ist ja nicht gegen sich gut anziehen, sondern das gehört ja zusammen irgendwie.
Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückrudern und weil du gesagt hast, du kommst ja, ich komme da noch immer nicht so richtig drauf klar, dass du aus diesem ganzen Bankbusiness kommst, aus dieser Finanzwelt und dann kam da plötzlich ja diese Idee mit Tashi und deine Selbstständigkeit. War das von Anfang an klar, dass du, wenn du rausgehst aus der Finanzwelt, dass du dich dann innerhalb der Mode selbstständig machen möchtest, weil die Mode eh schon immer so deine Leidenschaft war, oder war das Zufall?
Ich glaube, es war Zufall und vielleicht auch wieder nicht, vielleicht auch intuitiv, weil also ich kann schon sagen, dass ich auch in der Bank, auch als Bankangestellte aufgefallen bin durch meine Looks. Und das war, sage ich mal, nicht besonders vorteilhaft in so einer schwäbischen Kleinstadt, sondern eher irritierend. Also da war es wieder zum Thema Mode als Kulturgut. Das war dann eher so, oh mein Gott, es ist teuer. Kann die sich das überhaupt leisten? Also es ging immer so gut angezogen, ging immer gleich mit zu teuer und Finanzen so einher. Das war, und das fiel den Leuten einfach auch auf. Also die unter Kollegen, sage ich jetzt mal, war das erstmal Thema. Ich habe dann auch manchmal Sachen versteckt, wo Markenlogos drauf waren, einfach, dass man es nicht so mitbekommt. Aber es fiel dann schon so ins Auge und das war eher nachteilig für mich, sage ich jetzt mal, als also damals so auf im Ländle. Im Schwabenland. Und aber ich war damals auch schon sehr viel unterwegs und auf Reisen und ich hatte so ein Auge und ein Gespür dafür. Und mir ist oft passiert, dass ich Sachen gesehen habe im Ausland, die in Deutschland noch nicht da waren, die irgendwie cool fand und plötzlich war das dann Trend. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich habe ein Gespür für Sachen, die nach Deutschland kommen. Und da war ich so ein bisschen Vorreiter. Und nachdem ich ja irgendwie auch Unternehmerin werden wollte, habe ich natürlich da gezielt Ausschau gehalten und mit diesem Produkt war das eben so, dass ich auf eine Hochzeit eingeladen war von einer Freundin, die viele Jahre in Singapur gelebt hat und da sei das Produkt gang und gäbe und das haben wir alle als Gastgeschenk bekommen und ich habe gedacht, was ist das denn? Ich kenne das gar nicht, war praktisch, aber vielleicht nicht schön und in der Qualität nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich mich drauf fixiert, wobei das natürlich schon auch von meiner, es hätte auch was ganz anderes sein können, aber das ist halt durch mein Interesse an diesen Dingen dann auch entstanden. Klar, der Gedanke leitet einen ja auch ein Stück weit. Aber früher war es auch so, als ich noch in der Bank war, da hat mein Mann immer gesagt, wow, du hast einen Wahnsinns-Lebenslauf, der ist so geradlinig und immer in einer Branche und der ist so vorzeigemäßig. Das war bis dahin so, wow, wenn man in einer Branche bleibt und sich da immer hocharbeitet, dann ist das irgendwie so vorbildlich. Und mittlerweile ist es mein Lebenslauf ganz anders, Kraut und drüben. Man versteht den Zusammenhang gar nicht mehr. Aber ich glaube, es ist auch nicht mehr so, dass das irgendwie gut ist, wenn man immer das Gleiche macht, sondern ich glaube sogar eher besser, wenn man auch mal die Branche wechselt und mal was Neues macht. Wenn man eben erklären kann, auf welche Kompetenz es zurückzuführen ist, die man selber hat, ja. Also insofern, ja, das ist es Zufall, ja, aber vielleicht auch nicht.
Und wie viel Mut hast du gebraucht, um dann letztendlich tatsächlich diesen Schritt zu machen? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, ich mache das ja, ich probiere das jetzt. Ich kann ja dann auch wieder zurückgehen in die Bank, wenn es nicht klappt. Wie war so dieses, wenn du dich zurückerinnerst, dieses Gefühl, was du da hattest zu der Zeit?
Also, ich habe nicht so viel über Mut nachgedacht, aber wenn ich zurückblicke, finde ich schon, und auch wenn ich das reflektiere, glaube ich, bin ich schon ein sehr mutiger Mensch. kann man jetzt mutig sagen oder leichtsinnig, kann auch sein, weil wenn man so viel grübelt und nachdenkt, dann kommt man ja auch so ein bisschen in die Procrastination, wie sagt man da, in die Starre einfach und kommt nicht vorwärts. Insofern, ich bin so, mein Lieblingsspruch ist einfach so, just do it, einfach machen. Und manchmal stürze ich mich dann einfach auch in diese Abenteuer. Und ich habe mich vermeintlich sicher gefühlt, weil ich wusste, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ich bin gut ausgebildet, ich kann immer in meinen Job zurück. Ich habe meinen Mann, wir kommen auch ohne mein Einkommen klar, obwohl das jetzt nicht das Ziel war, also ohne Einkommen. Aber ich dachte, ich habe einfach ein Sicherheitsnetz und da kann ich mich auch trauen. Und trotzdem war das Gefühl natürlich zwischendrin auch mal sehr, sehr schwierig, dann plötzlich nicht mehr sein eigenes Geld zu verdienen, weil es ja natürlich schon eine Weile gedauert hat. Ich habe deutlich unterschätzt, dass das ein Nischenprodukt ist, wie erklärungsbedürftig das Produkt ist. Da kann die Vision noch so groß sein, aber da kommen ja so viele Hürden, dann gehst du raus und keiner versteht dein Produkt und du musst es erklären und die Marke kennt keiner. Und das sind so Hindernisse, mit denen habe ich in der Form gar nicht gerechnet und die haben sehr, sehr viel Energie gebraucht, die ich gerne gegeben habe. Nur hat das natürlich dann auch den Erfolg etwas verzögert und das konnte ich vorher nicht einschätzen und es hat sich manchmal auch richtig blöd angefühlt. Aber man hätte das ja auch, ja, am Ende also in meinen Job könnte ich wahrscheinlich heute noch zurück. Glaube, das wäre kein Problem. Die Frage ist, will man einen Rückschritt machen oder möchte man weiter vorwärts gehen mit den Kompetenzen, die man hat vielleicht?
Naja, und obwohl du ja auch diesen Weg, der nicht immer einfach war, wie du ja gerade gesagt hast, gegangen bist, hast du ja weitere Ideen entwickelt in deinem Leben, die du dann auch angegangen bist, so wie das
Ja.
Netzwerk zum Beispiel und die Dinge, die du heute tust. Und deswegen, wie wäre das, wenn du sagen würdest, wenn ich das alles gewusst hätte, was ich damals nicht wusste, dann hätte ich das nicht getan oder
Ja,
hätte
also
ich
es,
es anders gemacht?
ja, ich glaube schon, dass ich glaube, das kann jeder, also können viele Gründer, nicht jeder vielleicht, aber viele Gründer, die so wie ich als Quereinsteiger ohne Background, ohne bestehende Kontakte, bestehendes Kundenpotenzial und so, so richtig kalt anfangen, so wie ich das gemacht habe, weil ich habe ja wirklich, das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun und ich glaube, da können viele relaten und sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, wie viel Arbeit das bedeutet und wie viel Energie das bedeutet, wie viel Obstacles das bedeutet, dass die das vielleicht nicht gemacht hätten. Aber wenn ich jetzt wirklich ehrlich drüber nachdenke, habe ich mich in der Zeit persönlich auch so entwickelt. Vielleicht hätte ich mehr Geld verdient, wenn ich so weiter verdient hätte. Ich habe richtig gut verdient. Und wenn ich jetzt überlege, ich wäre nicht rausgegangen und hätte jetzt die ganzen Jahre so viel Geld verdient wie da. Okay, das wäre monetär, hätte sich das wäre deutlich besser gewesen. Aber wie hätte ich mich so entwickelt, wie ich mich heute entwickelt habe? Ich glaube nicht. Und dann ist es ja auch so eine Sache, dass man einfach Chancen aufgreift, die sich ergeben. Ich weiß vorher auch nicht, wird es ein Erfolg oder wird es keiner. Aber man weiß es ja erst, wenn man es versucht. Also muss man es ja erst mal versuchen. Und das erfordert auch ein bisschen Mut und auch vielleicht Mut zu sagen, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, dann lasse ich es halt wieder. Weil das ist auch so eine Kultursache, dass man in Deutschland da, es wird auch besser, aber nicht, also wie soll ich sagen, da gibt es nicht die Kultur von hinfallen, aufstehen, was Neues machen. Das ist auch relativ neu, dass man sagt, okay, man traut sich einfach und dann auch eingesteht zu sagen, war jetzt halt nicht so, jetzt mache ich was anders. Und ich glaube, das erfordert auch Mut.
Du hast auf meine Frage, welche Eigenschaften du mit kreativen Menschen verbindest, hast du gesagt, out of the box denkend, sagen viele, ne? Dann schönheitsliebend, was ich toll finde, würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und dann zunächst für sich selbst kreierend. Und in Bezug darauf würde ich dir gerne die Rückfrage stellen, was bedeutet für dich Erfolg? Also, wenn du mal über deine eigene Kreativität nachdenkst und auch was du eben gesagt hast, ja, das hat sich monetär vielleicht nicht so ausgezahlt oder wäre jetzt plus minus null oder wie auch immer, vielleicht sogar besser, wenn du in der Bank geblieben wärst. Aber was dieses Gefühl, was du persönlich mit Erfolg verbindest, wie weit hat es damit zu tun, eben genau das zu tun, für dich selbst zu kreieren? Und was hat die Schönheit damit zu tun?
Ja, also ich sag mal so, Erfolg ist ja für jeden vielleicht unterschiedlich, aber am Ende geht es doch um Anerkennung und dann ist die Frage, wodurch erhalte ich Anerkennung? Was gibt mir Anerkennung? Und für manche ist es halt rein Geld und das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, eher die auch Sachen machen, da geht es nicht um Schönheit, da geht es nicht um Kreativität. Die sehen Chancen, die sagen, ah ja, das ist so und dann gibt es die KPIs und wenn ich das mache, führt es zu das und dann wird es mathematisch und dann wird es umgesetzt und wird gemacht und dann gibt es ganz viel Geld. Ist die Frage, sind die jetzt so super kreativ? Und weiß ich nicht, aber das für die bestimmt ein richtig großer Erfolg ist es auch, weil das sind die, die halt mit reiner, wie soll ich sagen, Logik einfach Geld verdienen. Und dann gibt es dann noch Menschen, da geht es vielleicht eher um Anerkennung in einer anderen Form, die eben nicht monetär ist, dass man was erreicht hat, dass man, für die einen ist es irgendwie was Gesellschaftliches, für die anderen ist es gut aussehen, für die anderen ist es persönliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, für mich ist es schon persönliche Weiterentwicklung und auch, sage ich mal, Selbstbestimmtheit. Also ich kann ja machen, was ich will und ich weiß nicht, ob das Geld aufwiegen kann, weil ich bin nicht der Mensch, der heute immer noch in einem Laden sitzen möchte, der mit Öffnungszeiten oder in einer Bank oder in einem Office 9 to 5, das ist für zum Beispiel so gar nicht meins. Und dann kann ich sagen, ich arbeite, wann ich will, wo ich will und was ich will und wie ich will. Und das ist, finde ich, für mich ein großer Erfolg. Und wenn ich dann noch Anerkennung dafür bekomme, Sichtbarkeit, die Leute wertschätzen, was ich mache, das gut finden, mir Zuspruch geben, ist das das eine und natürlich gehört auch dazu, dass man auch finanzielle Anerkennung findet, dass das, was man macht, die Arbeit, dass die halt auch einen Wert hat. Das gehört natürlich dazu, das kann man nicht wegrechnen, aber am Ende führt das eine zum anderen und ich bin nun mal ein ästhetischer Mensch und ich liebe die schönen Dinge des Lebens. Also zu mir wird es nicht passen, wenn ich irgendwas mache, was ich nicht selber schön finde. Und am Ende ist es auch die Authentizität. Ich sag mal, alles, was ich mache, da stehe ich dahinter, da stehe ich dazu. Und das ist natürlich oftmals was, wo ich sage, ah, wenn ich das wäre auch für mich gut gewesen, wenn ich es gehabt hätte, wie das Netzwerk oder so ein Taschenhalter habe ich vorher auch nicht gehabt. Natürlich sind wir Frauen auch immer gern so, dass wir sagen, wir sehen einen Need, der von uns nicht erfüllt ist und den versuchen wir mit einem gewissen Anspruch zu erfüllen. Das ist das eine und das andere ist halt einfach, dass ich ein schönheitsliebender Mensch bin, Ästhet bin und deswegen werde ich nichts machen, was nicht meinen ästhetischen Ansprüchen gerecht wird. Sonst wäre es auch nicht authentisch und wenn es nicht authentisch ist, ist es auch nicht erfolgreich.
Absolut, richtig schön. Und was ich spannend finde, ist, dass du gerade gesagt hast, dass wir Frauen das machen. Meinst du, Männer machen das nicht?
Gute
Ist das ein
Frage.
Unterschied?
Ich glaube, also ich weiß es nicht, Männer machen es vielleicht auch. Ich sehe es, Frauen sprechen offen drüber, also vielleicht auch, weil ich mehr mit Frauen spreche, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Männern ist es oftmals mehr ein logischer Ansatz. Es geht nicht nur um einen selber. Natürlich stehen die auch zu dem, was sie machen, aber ich glaube, da ist alles irgendwie ein bisschen pragmatischer. So habe ich den Eindruck.
Was würdest du sagen, wie erschöpft ist die Textilbranche in Deutschland? Wie erschöpft sind die Menschen in dieser Branche gerade? Es wird ja überall in jeder Branche und überhaupt in der gesamten Arbeitswelt wird ja ganz viel darüber gesprochen und es gibt ja große Studien auch dazu, dass eben ganz viele Menschen kurz vor Burnout sind und dass es eben auch natürlich durch die globalen Krisen so viele neue Herausforderungen gibt und wie würdest du das einschätzen, mit Blick in dein Netzwerk und vielleicht auch zu dir selbst? Was hat sich da verändert?
Also ich glaube, dass die Leute sehr, sehr erschöpft sind, weil diese Menschen, die suchen ja Anerkennung durch die Produkte und durch die Designs, die sie kreieren. Und da wird so viel Energie reingesteckt, auf der Suche nach Anerkennung. Es gibt auch mittlerweile einen sehr guten Freund von mir, Florian Müller, der hat jetzt zum Beispiel eine Kampagne gestartet, Mental Health in Fashion. Der analysiert auch psychologisch nochmal, was für Menschen überhaupt, eine Marke also ins Leben rufen oder Designs machen. Was für Menschen sind es eigentlich, die Designer sind? Und das sind oftmals sehr sensible, hochsensible Menschen, schüchterne Menschen, die eben da durch ihre Mode etwas ausdrücken möchten. Und die geben per se schon viel, viel mehr Energie rein und denken gar nicht so wirtschaftlich, weil das auch ein Herzensprojekt ist. Und da ist natürlich die Erschöpfung auch vorprogrammiert, weil da sind so viele Obstacles. Also ich rede jetzt von den kleinen, also da kann ich, glaube ich, sagen, dass da ein sehr hoher Erschöpfungsgrad ist. Da ist aber auch ein hoher Grad an, wie soll ich sagen, Willen. Also die wollen es auch. Und irgendwann passiert es einfach. Ich glaube, es ist so, wenn man Sachen so unwahrscheinlich gern macht, dass man da einfach auch vergisst, über sich selber nachzudenken. Und irgendwann ist es halt so, dass sich das aufstaut und der Körper einem die Rechnung gibt. Also insofern ist es, glaube ich, schwierig für diese Menschen zu sagen, jetzt brauche ich mal eine Pause oder jetzt Feierabend, das ist nicht 9 to 5, man macht weiter, weil man es einfach haben möchte. Und da übersieht man manchmal, also vergisst man an sich selbst zu denken, es ist sehr, sehr selbstlos. Und dann, wenn man halt in die großen Unternehmen schaut und ins Ausland, wo man sieht, keine Ahnung, Bangladesch und so weiter, wo halt Leute ausgebeutet werden, für wenig Geld viel arbeiten, ist das ja auch so ein Thema, aber es ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich glaube, da gibt es noch unwahrscheinlich viel zu tun, da gibt es keine Regulierungen. Wenn es dann eine Gewerkschaft gäbe, also bei diesen ganzen kleinen Firmen, also da wird keine Gewerkschaft mitmachen, aber man tut sich sehr selber an, es zwingt einen ja keiner.
Ja, es ist die Leidenschaft, ja, die dann den
Genau.
Antrieb bringt. Was ist das absolut Kreativste, was dir seit langem begegnet ist in der letzten Zeit? Hast du etwas, wo du sagst, so das ist jetzt in Bezug auf auch das, was du tust, ja, ob es das Netzwerk ist, das Podcasten oder ja, vielleicht einfach auch eine Produktentwicklung oder ein Talent in Deutschland. Wo sagst du so, wow, das ist wirklich neu? Das überrascht selbst dich, wo du ja schon so viel gesehen hast auch.
Also ich bin super gespannt auf alles, was künstliche Intelligenz mit unserer Branche macht. Also da habe ich schon ganz kreative Ansätze gesehen. Ich kann es noch gar nicht so richtig fassen, weil alles noch in den Kinderschuhen steckt. Also es gibt natürlich so viele Sachen, wo ich sage, wow, das geht heute schon. Wenn du es aber wirklich nutzen willst für dich selber, dann ist es alles noch gar nicht so entwickelt, wie man sich das vermeintlich vorstellt. Aber allein die Idee, dass es schon funktioniert. Also mich hat so umgehauen, so zum Beispiel, dass man jetzt quasi, das kann man auch ganz mies ausnutzen, ich weiß, aber dass man Menschen die Stimmen nachmachen kann und die Tonalität und dass man dann jetzt zum Beispiel die Lippen bewegen kann von Bildern, dass sie dann zu dem Ausgesprochenen passen. Und vielleicht hast du es gar nicht gesagt, hinten schreibt jemand einen Text und die KI wandelt es dann um und es sieht aus, als würdest du es wirklich sagen. Das kann man natürlich total schlimm ausnutzen und irgendwelche Fake News, in die Welt setzen. Aber man kann natürlich auch, ich denke jetzt zum Beispiel ans Thema Podcast, mit dieser Technologie könnten wir jetzt unseren Podcast überall auf der Welt, für jede Sprache zugänglich machen und Sprache verbindet. Und da sind auch unwahrscheinlich viele Chancen. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man mit Plugins machen kann. Ich habe auch neulich gesehen, ich habe jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten, wo gucke ich hin, dass du das Gefühl hast, dass ich dir in die Augen schaue. Und da gibt es auch schon KI, die dann deine Pupillen immer so ausrichtet, als würde ich dir in die Augen schauen, wenn du mein Video anschaust. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Und da kann man so tolle Sachen damit generieren. Und auch wenn man sagt, ich brauche eigentlich gar kein Testimonial mehr, ich kann einfach mit KI eine Persona kann ich mir gestalten für als Gesicht der Marke, ob es die in echt gibt oder nicht. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, dann kreativ zu werden und es für die Marke zu nutzen. Und das gilt natürlich auch für all das, was mit KI möglich ist, in Designprozessen oder ja, in der Gestaltung. Also es ist so vielfältig. Also das Metaverse war auch schon so ein großes Thema oder mit NFTs, also dass man da was machen kann im Kunstbereich. Das sind so viele neue Möglichkeiten, Kunst zu generieren oder ja, neue Sachen zu generieren. Also es ist einfach der Wahnsinn. Da blicke ich noch nicht so 100% durch, aber ich freue mich schon, was das alles an Möglichkeiten mit sich bringt.
Ja, es sind halt einfach, eigentlich ist es wie ein großer neuer Werkzeugkasten
Ja.
für, ja, für menschliche Kreativität, weil wir sind es ja, die das füttern müssen, die es bedienen sollten und deshalb wird unsere eigene Kreativität eben weiterhin gebraucht, um das dann zum Einsatz zu bringen. Und du hast natürlich vollkommen recht, es kann für gute Dinge, aber eben halt auch für schlimme Dinge genutzt werden
Und was
und
ich auch so ein Thema finde, ist halt diese digitalen, sage ich mal, Prozesse, um Kleidungsstücke herzustellen, weil wenn man mal genau betrachtet, dass das Kleidung immer noch hergestellt wird wie im Mittelalter, da sitzen irgendwelche Näherinnen und bis die das nähen, da wird irgendein Muster gemacht, das wird wohin geschickt, dann wird das hin her und jetzt kann man ja das alles digital vorbereiten und das reduziert die Prozesse, das ist natürlich umweltschonender. Und mein großer Wunsch wäre es, ich habe ja so eine Vision zu sagen, wenn wir das schaffen, dass wir Mode wirklich, und es gilt nicht nur für Mode, sondern für alle Produkte, dass man die erst produziert, wenn sie halt bestellt sind, statt auf Halde zu produzieren. Das gilt ja für die Automobilbranche und für alles Weitere auch. Dann haben wir eigentlich dieses Umweltthema geschafft, weil dazu muss natürlich die Technologie so sein, dass du, wenn du bestellst, es nicht 3 Wochen dauert, bis es gibt. Hergestellt wird. Und dazu braucht man eben all diese Technologie und digitalen Themen, dass man sagt, heute bestellt, trotzdem ist es in 3 Tagen da, weil die Technologie so fortgeschritten ist, dass man es dann sofort produzieren kann. Und dann finde ich, dann wäre das Thema Nachhaltigkeit nochmal ein ganz anderes und unsere Müllberge wären deutlich reduziert. Und vielleicht schaut man dann mal zurück und sagt, was waren das früher? Die haben einfach Sachen gebaut, ohne dass sie wussten, ob es jemand kauft. Es ist, wenn wir mal konkret drüber nachdenken, ganz schön doof.
Absolut. Ich finde, das ist ein ganz tolles Abschlusswort, Sibel, wenn du einverstanden bist.
Bin ich.
Und auch diese Vision, die du da ausgesprochen hast, finde ich, ist ein sehr schöner Impuls, um das Gespräch an dieser Stelle zu beenden. Du sprühst vor Ideen und dafür danke ich dir sehr und auch für deine wertvolle Arbeit mit dem Podcast und mit deinem tollen Netzwerk. Und wer weiß, wo wir, an welcher Stelle wir weitersprechen werden.
Ich freue mich
Vielen,
drauf.
vielen Dank. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir auch, dass du mir deine Bühne gegeben hast. Vielen Dank dafür und für deine tollen Fragen und für deine Zeit. Ich freue mich. Ich sage immer, es ist alles irgendwie kein Zufall, sondern es sollte so sein, dass wir uns kennenlernen. Und ich bin gespannt, was wir in Zukunft zusammen auf die Beine stellen. Vielen Dank.
Das bin ich auch. Bis dann.
Bis dann.